Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wir wollen über Tricks und Trotz reden in dieser Sendung. Und auf ein sehr frisches Beispiel für Trotz hat uns ja YouTuber Rezo in seinem neuen Zerstörer-Video diese Woche aufmerksam gemacht. Darin regt er sich unter anderem über den trotzigen Horst Seehofer auf.
Horst Seehofer wurde gesagt, hey, es wäre gut, Horst, wenn du dich mal mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen könntest. Das würde in der Bevölkerung das Vertrauen dazu auch mehr steigern, bla bla bla. Und der Horst sagt, will ich nicht machen. Ist sein Recht, der muss sich nicht impfen, wenn er nicht möchte. So. Aber dann wurde er gefragt, Horst, warum willst du das denn nicht machen? Und Horst hat gesagt, ich lasse mich nicht bevormunden, bedeutet, ich will nicht das machen, was mir jemand gesagt hat, weil der mir das gesagt hat. Was das für eine Fickerei. Das ist so kindisch.
Ist es doch auch, oder? Total kindisch. Blanker Trotz statt Vernunft, gerade in der Politik. Oder ist das gar kein Trotz? Ist das vielleicht Rückgrat und genau richtig so beim Horst? Meine Kollegin Lydia Heller hat sich für uns ausgiebig mit diesem Unterschied beschäftigt. Hallo Lydia.
Hallo.
Wenn sich Erwachsene, Politiker verhalten wie Kinder, die sich morgens nicht anziehen wollen, womit haben wir es da zu tun? Brauchen wir vielleicht so Erziehungsratgeber für unsere Politiker, wie wir es auch für unsere Kinder haben?
Ja, ne? Also ja, ne, das Video kam mir natürlich wie gerufen, als ich dieses Gespräch hier vorbereitet habe. Und natürlich war auch mein erster Impuls, oh Gott, das ist ja trotzig wie im Kindergarten. Und tatsächlich sollten wir da genauer hingucken, wenn wir über Trotz reden, nämlich in diese berühmte Trotzphase, die Kinder so im Alter um 4 Jahre herum haben. Bis dahin ist nämlich im kindlichen Gehirn schon ziemlich viel Wichtiges passiert. Wir haben zum Beispiel schon verstanden, dass wir Bedürfnisse haben und dass es sich gut anfühlt, wenn die erfüllt werden.
Im Gehirn sind eben halt bestimmte Strukturen ganz tief drin, die auch schon ganz früh reifen, die unser Wollen anleiten. Also das ist im Kern das Belohnungssystem. Das funktioniert so, dass immer dann, wenn unser Gehirn einen Hinweis darauf bekommt, dass irgendetwas gut für uns ist, dann wird Dopamin freigesetzt. Und Dopamin motiviert uns dann, dass wir uns so verhalten, dass wir diese Belohnungen auch bekommen.
Das ist jetzt Nicole Strüber gewesen. Sie ist Neurowissenschaftlerin und hat sich sehr viel mit frühkindlicher Entwicklung beschäftigt. Und sie hat mir erzählt, so im Alter ab 2 Jahren etwa, da kommt dann noch was dazu. Nämlich dann entwickeln wir ein Verständnis für das eigene Ich. Also zum einen Wollen, zum anderen Ich. Und dann ist da der Wunsch, das Wollen auch durchzusetzen. Also sozusagen sich selbst was Gutes zu tun.
Dabei gibt es offensichtlich ein Problem. Es führt zu diesem für andere so schwierigen, zu diesem trotzigen Verhalten.
Offenbar, ne? Und das hat auch mit der Hirnentwicklung zu tun.
Dass eben halt die Hirnstrukturen, die normalerweise dafür zuständig sind, all dieses Wollen in den Kontext zu setzen und unsere Gefühle zu regulieren und uns auch erlauben, die Perspektive anderer einzunehmen. Also dass diese Hirnstrukturen, die sind in dem Alter, wenn diese Kinder so explosiv sind, noch gar nicht reif. Und in dieser Phase tritt eben halt dieser explosive Trotz auf.
Das war nochmal die Neurowissenschaftlerin Nicole Strüber. Wir sprechen hier in der Echtzeit über Trotz. Ich fasse das mal zusammen. Kinder in der Trotzphase können die eigenen Bedürfnisse noch nicht so in so einen größeren Kontext setzen, sind noch nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse mit den Bedürfnissen anderer abzustimmen.
Und das ist nämlich wichtig. Bei Kindern ist es wirklich Unvermögen in diesem bestimmten Altersabschnitt. In dieser berühmten Trotzphase wird dann aber nämlich idealerweise genau das eingeübt, sich nämlich selbst mit seinen Bedürfnissen wahrzunehmen zum einen und sie dann in der Auseinandersetzung mit der Umwelt und das heißt, ist ja dann in der Zeit meistens in Konfrontation mit den Eltern zu regulieren.
Aber wenn man das mal weiterspinnt, das bedeutet doch dann, wenn Erwachsene noch trotzig sind, dann ist in irgendeiner Phase oder in dieser Phase, wo sich die Kinder praktisch ja weiterentwickeln, da ist doch offensichtlich was schiefgelaufen.
Ja, ne? Also der Gedanke liegt total nah. Ich hatte den auch. Tatsächlich ist es wie immer komplizierter, allein schon ja deshalb, weil alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also Zusammenhang Hirnentwicklung und Trotz, das ist ja bei Erwachsenen gar nicht mehr gegeben. Also da ist ja die Entwicklung schon vorangegangen. Aber wir können noch einer anderen Definition arbeiten, die kommt auch nochmal von Nicole Strüber.
Trotz ist das ja hartnäckige Beharren auf das, was man will. Also auch dann, wenn irgendwas dagegen spricht, wenn sachliche Argumente zum Beispiel dagegen sprechen oder irgendwelche Bedingungen, dann leistet man Widerstand aus dem Gefühl heraus, eben halt Recht zu haben.
So, und damit im Gepäck sozusagen habe ich jetzt auch wiederum mit Blick auf unsere Ausgangsfrage, nämlich ob wir es in der Politik mit einem Haufen Trotzköpfe zu tun haben, habe ich also mal nachgefragt per Telefon bei 2 Frauen, wo ich dachte, die können bestimmt aus eigener Erfahrung was dazu sagen. Die erste war Marina Weißband.
Das ist ja die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei. Jetzt ist sie bei den Grünen.
Und sie ist Psychologin. Natürlich ganz gut bei diesem Thema. Und sie habe ich gefragt, ist Ihnen eigentlich jemals sowas wie Trotz begegnet im politischen Geschäft, Frau Weißband?
Doch. Das dachte ich häufig. Es gibt auch politisch diese Trotzhaltung, zum Beispiel, ich habe etwas gesagt und mir wurde jetzt zwar das Gegenteil bewiesen, aber ich bleibe dabei. Oft entsteht dieser politische Trotz tatsächlich auch so ein bisschen aus toxischer Männlichkeit, also dem gefühlten Bedürfnis, einen starken Mann markieren zu müssen. Ich lasse mir doch nicht von Virologen sagen, wie ich zu regieren habe. Also das ist so eine Art von Trotz, der in der Politik eine Rolle spielt.
Naja, man könnte aber auch sagen, jemand hat eine klare Haltung und rückt einfach nicht davon ab. Das ist doch dann aber kein Trotz, sondern im Grunde das, was man sich von Politikern so wünscht, oder?
Das habe ich Marina Weißband auch gefragt und sie sieht da einen wichtigen Unterschied.
Beharre ich auf meiner Meinung, weil sie meinem Menschenbild und meiner tiefen Überzeugung entspricht? Oder weil ich das nur mal gestern gesagt habe und Angst habe, meine Meinung zu ändern bei einer veränderten Faktenlage? Also zum Beispiel, jemand, der mich vertritt, dann möchte ich, dass der meine Interessen kompromisslos vertritt. Wenn ich daran glaube, dass alle Menschen gleiche Rechte haben sollen, ja, dann soll diese Person nicht von diesem Glauben abrücken. Aber wenn gestern gesagt wurde, Aerosole sind ganz ungefährlich und heute gesagt wird, die sind gefährlich, dann möchte ich, dass die Person auch ihre entsprechenden Aussagen ändert. Ich habe zum Beispiel mal selber in einem Interview 2012 gesagt, dass wir erst Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erreichen, wenn wir aufhören, Frauen wie Vieh zu zählen. Das war also mein Statement gegen die Quote. Und seitdem habe ich diese Meinung radikal geändert und ich bin Befürworterin der Quote geworden, aber aus demselben Menschenbild heraus. Ich will Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Aber ich habe nach Beschauen der Datenlage gesehen, mein Ziel ist besser zu erreichen mit diesem Mittel.
Es gibt also eigentlich eine ganz klare Trennung zwischen Trotz und Haltung. Man könnte sagen, Trotz verfolgt ein eher egoistisches Ziel und Haltung hat so das große Ganze im Blick.
Würden jetzt vielleicht Psychologen noch differenzieren, aber ich würde das genau auch so verstehen, genau. Und das wiederum wirkt sich dann darauf aus, zu welchen Kompromissen man dann anschließend bereit ist und unter welchen Umständen man dann doch eher so dicht macht. Und darüber wiederum habe ich lange mit Jutta Ditfurt gesprochen.
Das ist ja die einstige Grünpolitikerin, die da ausgetreten ist, eine eigene Partei gegründet hat, Ökolinks.
Im politischen Raum, wenn ich jetzt hier im Kommunalparlament, wenn mir jemand sagt, hier für deine Stimme, guck mal, hier fallen auch ein paar Kilometer sehr breiter Fahrradweg ab. Stimmst du dem nicht zu, dann sage ich ja furchtbar gerne. Wenn der dann sagt, aber die Bedingung ist, dass du der Privatisierung der kommunalen Energieversorgung zustimmst, das ist gekoppelt, dann sage ich, sorry, der Deal ist einfach schlecht, kann ich nicht zustimmen. Ich will die Fahrradwege so.
Fazit also, Kompromisslosigkeit in der Politik, das bedeutet nicht immer Trotz und von einer Meinung abzuweichen, kann ja durchaus Haltung sein.
Das wiederum, finde ich, hat Marina Weißband ziemlich gut auf den Punkt gebracht, als wir darüber gesprochen haben, ob es nicht auch eine Art Trotz oder Kommunikationsabbruch, also trotziger Kommunikationsabbruch ist, wenn jemand sagt, ich rede nicht mit Rechten.
Auch in Deutschland beobachten wir ein Phänomen, nämlich, dass die neue Rechte sagt, ihr müsst auf uns zugehen, wir müssen reden, wir treffen uns in der Mitte. Und dann macht die Gesellschaft einen Schritt auf die neue Rechte zu und die neue Rechte radikalisiert sich noch weiter. Also die macht sozusagen noch einen Schritt nach rechts. Und dann sagt sie wieder, wir treffen uns in der Mitte. Das heißt, was da passiert, ist tatsächlich, dass diese Reaktanz als Machtinstrument eingesetzt wird, um die gesamte Gesellschaft nach rechts zu rücken, um diesen Diskurs immer weiter nach rechts zu rücken.
Reaktanz hier nur ganz kurz, das bezeichnet in der Psychologie die Motivation, die Trotzverhalten vorausgeht. Aber was sich hier andeutet, Trotzgeschehen findet eben auch immer innerhalb von Machtstrukturen statt. Und je nachdem, wie die Macht agiert, provoziert sie dann mehr oder weniger Widerstand. Das hat mir Jutta Ditfurt erzählt als Erklärung, wo ihre Unerbittlichkeit herkommt zum Teil. Die stammt nämlich aus den Erfahrungen, sagt sie, nicht zuletzt, die sie Ende der 70er Jahre gemacht hat, nämlich bei den Protesten gegen Atomkraft. Denen wurde ja damals mit unglaublicher Polizeigewalt begegnet.
Dieses Jahr 1977 war sehr wichtig für mein Verhältnis zu dieser Welt und zu dieser Gesellschaft. Da sind so viele Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren. dass ich am Ende des Jahres sicher ein anderer Mensch war als am Anfang. Und gesagt habe, okay, wenn das jetzt so ist, wenn die Spielregeln so sind, dann muss ich mich so gut stärken, wie ich kann, im Kopf, in der Denkweise, dass ich es mit diesen doch sehr mächtigen Kräften zusammen mit anderen aufnehmen kann.
Das führt uns natürlich irgendwie auch wieder in diese Kindheit zurück, die wir ganz am Anfang des Gesprächs schon mal hatten, weil da haben wir ja diese Machtstrukturen, Eltern, Kind. Da ist ja auch ein, ja, das allererste Machtverhältnis, kann man da ja so festmachen, ne?
Würde ich sagen. Und deshalb lohnt sich dann unter Umständen eben doch ein Blick in Erziehungsratgeber vielleicht. Und zwar, meine Empfehlung wären dann solche, die erklären, wie die sogenannte bedürfnisorientierte Erziehung funktioniert. Da geht es nämlich immer darum, Möglichkeiten zur Kooperation zu finden. Und trotzig ist dann die Seite, die einfach nichts weiter will, als ihren Willen durchsetzen.
Trotz und Haltung. Ein feiner, aber entscheidender Unterschied. Wieder was gelernt hier in der Echtzeit. Danke, Lydia Heller.
Sehr gerne.